Noch ganz kurz bevor die Folge anfängt, möchte ich einmal noch darauf hinweisen, dass ich echt erkältet war bei der Folge und dass man das an einigen Stellen auch hört und ich mich manchmal räusper, manchmal zwischendurch huste und einfach ein bisschen kaputt klinge. Das lag einfach daran, dass ich eine absolut heftige Grippe hatte. Und noch eine zweite Info, und zwar mein Online-Kurs ETF-Fahrplan startet bald wieder, sprich Mitte November. Und wenn du den Start nicht verpassen möchtest, kannst du dich kostenlos und natürlich unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen und so als Erste erfahren, wann die Türen denn genau wieder öffnen und dir dann halt auch wirklich den Frühbucherrabatt gönnen. Und falls du noch nicht weißt, was der ETF-Fahrplan ist, der ETF-Fahrplan ist mein Online-Kurs für Frauen, die ihre Altersvorsorge bzw. den Vermögensaufbau mit ETFs unabhängig von Banken und Beratern rocken wollen. Du lernst in diesem Gruppenprogramm alle wichtigen Bausteine und Schritte, um dieses Thema in Zukunft selbstbestimmt in die eigenen Hände zu nehmen. Und den Link packe ich dir unten in die Shownotes rein, beziehungsweise du kannst auch einfach auf finanzenmitfranzi.de/ETF-Fahrplan gehen und dich da auf die Warteliste setzen. Und jetzt wünsche ich dir super viel Spaß mit der Folge mit Antonia.
Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge.
Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute einen Gast in meinem Podcast und zwar die Antonia von Easy Peasy Money Increasy. Und heute wird es einmal super spannend, weil Antonia und ich machen quasi genau dasselbe. Und zwar ist Antonia ebenfalls Finanzmentorin für den entspannten Vermögensaufbau mit ETFs und ihre Mission ist es, dass du endlich keine Bauchschmerzen mehr hast in Sachen Finanzen. Herzlich willkommen, Antonia.
Hallo liebe Franzi, ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf.
Ah, ich freue mich auch mega, mega, dass du Teil des Podcasts jetzt wirst. Wir kennen uns ja jetzt auch schon was länger und ich verfolge deinen Account quasi schon gefühlt von Anfang an. Und ich liebe dein Layout. Also liebe Mädels, falls ihr Antonias Account noch nicht kennt, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit der ersten Frage. Wann hast du denn angefangen zu investieren?
Das war tatsächlich 2017, Anfang 2017. Und es war eigentlich ein total lustiger Moment, weil ich war noch im Studium und habe mir von meinen Eltern zu Weihnachten Geld gewünscht, dass ich in Aktien investieren kann. Meine Eltern waren ein bisschen erstaunt und haben sich gefragt, was ist jetzt mit dem Kind los? Warum will es denn Geld, um das in Aktien zu investieren? Aber ich habe mich da total drüber gefreut und habe das dann auch tatsächlich so umgesetzt.
Das ist geil. Die Story habe ich auch noch nie gehört. Das finde ich mega. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du in Aktien investieren möchtest?
Also ich habe ja eine Bankausbildung gemacht. Also ich bin Bankkauffrau und von daher sollte man ja meinen, dass das Thema privater Vermögensaufbau für mich ja easy peasy ist, um jetzt mal so ein bisschen die Kurve zu meinem Accountnamen zu bekommen. Aber tatsächlich ist es gar nicht so gewesen. Also ich habe natürlich sehr, sehr viel gelernt, aber ich habe eigentlich nicht gelernt, wie ich meine privaten Vermögen ja sinnvoll regeln kann. Und ich habe eine Freundin gehabt, die eben an der Börse investiert, auch schon länger. Und mit ihr habe ich manchmal geredet und sie hat mir Sachen erzählt und hat eben gesagt, ja, das ist super, schau mal hier, wenn du in ETFs investierst. Also sie ist tatsächlich auch passive Investorin. Es ist nach ein paar Jahren, es ist einfach total verrückt, wie viel dann schon irgendwie Rendite ist und wie viel du eingezahlt hast. Und obwohl ich eben vom Fach eigentlich war, also Bankkauffrau, habe große Augen gemacht und habe gemeint, ach wirklich, echt? Und war da wirklich ganz unbedarft und unwissend. Und habe mir dann eben gedacht, nachdem ich mich mit dieser Freundin immer austauschen konnte und wirklich, ja, sie löchern konnte, dann kam eben mein Entschluss, okay, ich will das auch. Und dann kam es zu diesem suspekten Weihnachtswunsch.
Mega gut. Wenn du dann vorher bei der Bank gearbeitet hast, hattest du dann auch irgendwelche aktiven Fonds oder sowas? Oder gar nichts quasi, während du da gearbeitet hast?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe nicht in der klassischen Filialbank gelernt, sondern in der Bayerischen Landesbank, die ja quasi nur für Corporates, also für andere Unternehmen als Bank dient, und dementsprechend war es da eigentlich gar nicht so, dass man dort Produkte hatte. Und von zu Hause, von meinen Eltern, hatte ich dann auch eher so dieses Thema Versicherungen. Also ich bin versichert bis auf das letzte Haar. Ja. Aber aktive Fonds hatte ich tatsächlich gar nicht.
Voll gut. Gibt es denn eine Versicherung, jetzt mal so, wenn du so aus dieser Versicherungssparte familiär herkommst, die unbedingt sein muss, wo du sagst, da geht kein Weg dran vorbei?
Also ich persönlich bin der Meinung, dass tatsächlich eine Haftpflichtversicherung unfassbar viel Sinn macht. Und zwar, vielleicht, wenn ich das ganz kurz erkläre, also eine Haftpflichtversicherung zahlt immer für dich, wenn du jemand anderem einen Schaden zugefügt hast. Also es kann jetzt natürlich ein Sachschaden sein, also du hast beispielsweise sein Handy runtergeschmissen, aber es kann natürlich auch ein Personenschaden sein, dass irgendwas passiert ist und die Person verletzt ist und natürlich du die Krankheitskosten tragen musst. Und da kann man sich natürlich vorstellen, das kann ziemlich schnell ziemlich teuer werden, wenn jemand anderes vielleicht sogar einen längeren Schaden davon trägt. Und deswegen ist für mich die Haftpflichtversicherung wirklich so das Must-Have, weil es passiert, es kann immer mal was passieren. Tollpatschigen Menschen vielleicht noch häufiger, aber auch anderen. Es kann einfach immer was passieren und die Beiträge sind halt eigentlich wirklich sehr gering, wenn man mal das dann in das Verhältnis stellt, was für Risiken abgesichert sind, weil für mich ist so zum Thema Versicherungen immer die Sache, ich versichere nur das, was ich nicht aus eigener Tasche jemals bezahlen könnte. Und das ist eben ja bei einer Haftpflichtversicherung tatsächlich der Fall.
Das ist voll der smarte Ansatz.
Ich habe da auch schon übrigens ganz kuriose Dinge eingereicht.
Echt? Was denn?
Also ich bin wirklich ein bisschen tollpatschig, aber ich war lange Zeit beruflich immer unterwegs und habe viel in Hotels übernachtet. Und wenn man dann natürlich alleine unterwegs ist, dann geht man nicht jeden Abend alleine essen, weil man ist in einer fremden Stadt, man kennt niemanden und dann irgendwie alleine essen zu gehen, macht dann auch nicht so viel Sinn. Und deswegen habe ich mir eigentlich gerne auf dem Zimmer mein Essen zubereitet und ich liebe Kürbiskernöl und jeder, der Kürbiskernöl kennt, weiß, dass Flecken von Kürbiskernöl niemals rausgehen. Oh ja, und ich habe natürlich mein Essen auch noch im Bett zu mir genommen und habe dann das ganze Bett voll Kürbiskernöl gemacht.
Ah, geil. Und das hast du dann eingereicht?
Genau, das ist zum Beispiel was, das Hotel musste quasi ein neues Bett kaufen, weil einfach diese Flecken sich nicht reinigen lassen. Und das hat dann zum Beispiel die Haftpflichtversicherung gezahlt. Das waren 500 Euro und ich war natürlich happy.
Ah, das ist genial. Ah, das ist eine richtig geile Story. Das feiere ich. Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt. Du bist also genauso tollpatschig wie ich.
Genau. Also was sowas angeht, das ist immer der Hit bei mir.
Voll gut. Was war denn am Anfang jetzt, wenn wir mal wieder von Versicherung so ein bisschen weggehen, was war für dich so das Schwierigste am Anfang, als du gesagt hast, so okay, hey, ich möchte jetzt anfangen zu investieren, dann hast du dich mit deiner Freundin zusammengesetzt und wo war so der größte Painpoint bei dir?
Ja, ich denke, die Flut an Informationen. Also wenn man dann startet, dann bekommt man ein bisschen Informationen, ein bisschen Wissen und denkt sich, ah, okay, da werde ich jetzt ein bisschen tiefer reingehen, vielleicht auch eigenständig mal was googeln. Und dann kommen auf einmal 20 neue Begriffe. Man denkt sich nur so, okay, ich werde jetzt diese 20 neuen Begriffe googeln. Dann googelt man einen dieser 20 neuen, wieder 10 neue. Und diese Überforderung, die man da eben am Anfang spürt, die fand ich wirklich wahnsinnig groß, wo ich mir dann auch dachte, okay, ich meine, es ist eine Freundin von mir, aber ich kann auch nicht sie jetzt stundenlang mit meinen Fragen irgendwie löchern, sondern ich möchte auch ein bisschen was eigenständig mir beibringen. Aber diese Überforderung mit der Flut an Informationen, das war für mich so der größte Painpoint zu Beginn.
Ja, vor allem, wenn man dann irgendwie anfängt, so den einen oder anderen Fachbegriff zu googeln und der eine Fachbegriff wird mit 20 anderen Fachbegriffen erklärt, das fand ich auch so schlimm damals. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal gegoogelt habe, was ein ETF überhaupt ist, und dann war da so die Beschreibung so, ungefähr, ja, ein ETF ist die passive Abbildung von einem Index. Und da saß ich dann, hab nur gedacht, was ist denn ein Index und wie kann man den denn passiv abbilden? So, hä? Und was kaufe ich dann da im Endeffekt? So, jetzt, so, das ist am Anfang, ist das ja auch einfach voll kompliziert, ne? Wenn man da so, ja, diese 20 Fachbegriffe hat und dann nicht mehr weiter weiß, okay, in welche Richtung soll man dann überhaupt googeln? Wie hast du das dann für dich geregelt? Also was war dann so, ich sag mal, deine Vorangehensweise oder deine Herangehensweise?
Ja, tatsächlich habe ich es dann so gemacht, wie du sagst, ne? Man liest dann, was ein ETF ist und ist dann erstmal, hat ein paar Fragezeichen über dem Kopf und dann bin ich eben mit Aktien gestartet. Weil ich eben wusste, also eine Aktie habe ich verstanden. Das war für mich klar, hey, das ist ein Unternehmensanteil. Ich partizipiere am Gewinn und Verlust. Und wenn das Unternehmen Gewinne macht, werden die, wenn es in der Jahreshauptversammlung beschlossen wird, an mich ausgeschüttet. Das war für mich einfach, das habe ich verstanden und da habe ich mich dann auch sicher gefühlt. Wie ich diese Aktien ausgewählt habe, war dann aber auch wieder eher abenteuerlich. Also da wollte ich dann einfach starten. Da war es einfach da bei mir so, dass ich mit den Hufen gescharrt habe und mir dachte, ich werde jetzt hier nicht noch lernen, wie ich Aktien bewerten kann, sondern bin da ganz pragmatisch hin und habe mir überlegt, okay, ich möchte Dividendenzahler, habe dann den Begriff Dividendenaristokraten kennengelernt. Das sind Unternehmen, die immer, also seit in den letzten 20 Jahren zum Beispiel, immer Dividenden ausgeschüttet haben und die sogar leicht immer gesteigert haben. Das hat für mich Sinn gemacht, dass das dann gute Unternehmen sind. Und dann habe ich da einfach gegoogelt, die besten Dividendenaristokraten. Habe dann eine Liste rausbekommen und die Unternehmen, die ich kannte, dann rausgepickt. Also würde ich jetzt auch so niemanden empfehlen. Ja. Aber für mich war das eben die Herangehensweise. Wenn ich das kenne und verstehe, was ich tue, dann fühle ich mich halt sicherer, wie wenn ich jetzt einfach etwas anderes gemacht hätte. Und dann kam natürlich mit der Beschäftigung mit dem Thema, kam dann immer mehr Infos dazu. Und dann habe ich auch quasi das große Ganze besser verstanden und dann eben auch das Thema ETFs gut verstanden. Aber für mich war es einfach total wichtig, dass ich einfach mal anfange und dann vielleicht auch gar nicht das Beste in dem Fall gemacht habe, aber für mich war es gut zu starten und mit etwas zu starten, was ich verstanden habe.
Ja, das ist so wichtig. Ich sag auch immer wieder, investiere in nichts, was du nicht verstehst. Ne, das kann einem einfach das Genick brechen.
Ja, definitiv.
Hast du die Einzelaktien denn immer noch im Depot oder hast du die irgendwann mal verkauft?
Nee, die sind tatsächlich noch immer im Depot und sind auch, Dividendenaristokraten heißt, die zahlen auch jetzt noch fleißig ihre Dividenden. Von daher dürfen die auch noch gerne weiter im Depot bleiben, weil es sind größere traditionelle Unternehmen. Also ich denke, dass ich damit auch jetzt keinen groben Schnitzer gemacht habe, zumal es natürlich jetzt auch keine Rieseninvestitionen waren. Da war nämlich dann der nächste Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe quasi von jedem Unternehmen eine Aktie gekauft. Und bei meinem damaligen, ja, total süß, eine Aktie pro Unternehmen. Ich glaube, es waren 5 Unternehmen. Und bei meinem damaligen Broker habe ich pro Aktienkauf, also quasi für jedes Unternehmen, 10 Euro Gebühr gezahlt. Weil ich natürlich starten wollte, wie ich gesagt habe. Ich wollte dann unbedingt anfangen und habe dann erst im Nachgang, aha, okay, das kostet auch was. Also ich bin da wirklich so total mit einem Learning by Doing rangegangen, was natürlich mir jetzt hilft, weil ich diese Fehler gemacht habe und dementsprechend die sehr in meinem Gehirn sich festgesetzt haben, dass ich ganz genau weiß, okay, so könnte es meinen Mentees auch gehen, dass sie eben genau daran nicht denken und ich ihnen das eben dann direkt mit an die Hand gebe. Ja, und deswegen dürfen jetzt diese armen 5 Aktien so lange in meinem Depot bleiben, bis sie mindestens die 10 Euro erwirtschaftet haben.
Ist auch eine gute Herangehensweise. Geil. Investierst du denn mittlerweile nur noch in ETFs oder zwischendurch immer noch mal in Einzelaktien?
Nee, also ich habe, wie gesagt, die Einzelaktien, dann habe ich später noch mal während dem kleinen Corona-Drop habe ich noch mal eine Aktie gekauft, weil ich die dann eben, da hatte ich dann schon deutlich mehr Wissen. Da habe ich mir gedacht, okay, ich denke, dieses Unternehmen wird nach Corona florieren und es ist jetzt sehr günstig einzusteigen. Da habe ich dann aber tatsächlich eine größere Position gekauft. Und das ist eigentlich so der letzte Ausflug in die Aktienwelt für mich gewesen. Aber monatlich bespare ich meine ETFs, die hauptsächlich in die Weltwirtschaft gehen, also die Weltwirtschaft abbilden, aber noch branchenmäßig den ein oder anderen Schwerpunkt haben.
Ah, okay, also du gehst schon wirklich mit mehreren ETFs an die ganze Geschichte ran.
Genau, also ich bilde quasi die Weltwirtschaft mit einem klassischen MSCI World ab und mit den Emerging Markets, das sind ja die Schwellenländer, heißt, damit habe ich Industrienationen und Schwellenländer in meinem Depot und dann zusätzlich noch ein ETF, der auch die kleineren Unternehmen von den Industrienationen wie Deutschland, USA etc. abbildet, weil im MSCI World ist ja ein bisschen das Problem, dass das quasi die Weltwirtschaft ist, aber nur die Weltwirtschaft der großen Unternehmen. Und deswegen bin ich da dreigeteilt und finde es aber trotzdem super spannend, wenn ich dann noch in die ein oder andere Branche investiere, weil ich mir dort, weil ich dort ein Potenzial sehe, zum Beispiel Gesundheit, Health Innovation. Ich denke, dass wir gerade in dem Thema Gesundheit immer neue Innovationen haben werden, weil wir danach streben, immer älter zu werden. Ja. Und da bin ich bisher auch noch nicht enttäuscht worden. Aber ich finde es einfach da spannend, so ein bisschen so den eigenen Spice noch mit reinzubekommen.
Ich mag das Wort Spice. Ich habe das jetzt schon öfter von dir auch im Vorgespräch gehört. Das ist ein schönes Wort. Voll gut. Aber ja, das mit dieser Altersvorsorge, wollte ich gerade sagen, mit der Gesundheitsvorsorge, das macht ja auch total Sinn, wenn man sich auch diese ganzen Statistiken und sowas anguckt, wie sich langfristig auch die Weltbevölkerung einfach entwickelt. Und aus dieser Entwicklung der Weltbevölkerung kann man ja auch so ein bisschen ableiten oder sich denken, in welche Richtung auch die Aktienmärkte gehen werden. Ne, weil je mehr Leute natürlich dann früher oder später an die Börse gehen und die Wirtschaft auch ankurbeln und generell den Arbeitsmarkt, alles, ne, es wird mehr Geld im Umlauf sein, das macht einfach total Sinn. Jetzt bin ich so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen gesprungen, habe zwei Themen vermischt, egal. aber voll spannend. Ich habe tatsächlich... ich bin ganz klassisch wirklich auch nur mit MSCI World, Emerging Markets und auch Small Caps. Aber ich habe kein Branchen-ETF, kein gar nichts. Ich muss aber gestehen, ich habe ein paar Kryptos im Depot. Da ist ein bisschen bei mir so die Zockerin in mir durchgegangen. Bei Kryptos ist ja noch nicht so ganz klar, wird sich das jetzt etablieren oder nicht. Ne? Also da ist halt einfach das Ausfallrisiko riesig. Ne? Weshalb ich auch meinen Mentees immer sage, so mach mal halblang, ne? So investier erstmal für deinen Vermögensaufbau und dann so Kryptos kannst du dir dann irgendwann mal anschauen, so als, wie du es sagst, würdest Spice. Na, aber ich bin da so ein bisschen manchmal zockermäßig unterwegs. Hast du dich schon mal mit Kryptos beschäftigt? Also hast du da schon mal rein investiert?
Also tatsächlich gehören Kryptowährungen auch nicht zu meinem Expertenwissen. Ich bin privat quasi auch investiert mit einem wirklich kleinen Betrag, ähnlich wie du, Spielgeld. Mhm. Ich finde, es gehört auch so ein Stück weit dazu, dass ich als Finanzmentorin, auch wenn ETFs mein Expertenwissen, mein Expertengebiet sind, aber ich finde, es gehört schon dazu, dass ich auch die anderen Themen zumindest mir anschaue, bewerte. Ist das vielleicht was, was ich aufnehmen darf? Wie fühlt sich das an? Einfach, weil ich quasi alles testen möchte und dann sagen möchte, hey, ich habe alles getestet und meiner Meinung nach ist das die beste Möglichkeit für dich. Und deswegen sehe ich das ein bisschen als investigatives Investieren für meine Mentees. Aber ich finde es auch unfassbar interessant, wenn ich in letzter Zeit Kennenlerngespräche habe, dass da tatsächlich mir Mädels gegenüber sitzen, die sagen, ja, also ich bin in Krypto investiert, aber die Börse an sich, da habe ich jetzt gar kein Wissen. Und ich finde das total verrückt, weil für mich einfach Krypto deutlich komplexer und unsicherer sind als die Börse, die ja schon seit wie lange die Börsen schon existieren. Das ist unfassbar. Also das ist einfach wirklich, da ist Geschichte dahinter. Da gibt's Vergangenheitswerte. Und Krypto ist einfach so was ganz Neues, wo, wie du sagst, man noch gar nicht weiß, ob sich das etablieren wird. Und das finde ich immer wahnsinnig spannend, aber auch ein bisschen beunruhigend, dass viele irgendwie mittlerweile mit dem Thema Krypto starten und dann eigentlich auf dieses Altbewährte erst setzen danach.
Ich kann mir auch irgendwie so ein bisschen vorstellen, wenn, gerade jetzt hier so im deutschsprachigen Raum, ne, so Deutschland, Österreich, ist ja die Börse einfach sehr verrufen, vor allem seit der Dotcom-Blase, ne, wo da ja 2000 mit der Telekom-Aktie und was weiß ich was, wo ja alles einmal komplett in den Bach runtergegangen ist. Seitdem hat die Börse halt auch einfach einen sehr schlechten Ruf bei uns, ne, und ich glaube, Kryptowährungen hatten halt einfach in den vergangenen Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer, eigentlich immer durchweg einen positiven Ruf, ne, dass man da irgendwie dann eher zu tendiert, Kryptos als besser einzuschätzen als irgendwie Aktien oder ETFs.
Ja, absolut. Ich denke auch, also ich richte mich ja vor allem auch an jüngere Frauen und dementsprechend ist quasi das Wissen, was diese jungen Frauen haben, vermutlich von der Familie oder aus dem Umfeld. Und in der Familie kann es dann natürlich sein, dass die Eltern beispielsweise während der Dotcom-Blase oder auch vielleicht bei der Finanzkrise Geld mit Aktien verloren haben. Und dementsprechend natürlich vielleicht aus dem familiären Umfeld dann eher so dieses kam, okay, Aktien sind gefährlich, man kann da Geld verlieren. Und dann Krypto kennen die Eltern vielleicht gar nicht und können da eben nicht sagen, oh, das ist gefährlich, sondern die sind vielleicht neutral und sagen, weiß ich nicht. Aber einfach neutral und nicht negativ oder positiv. Und dass deswegen so dieses Thema Krypto einfach nicht so aus unserem Umfeld negativ behaftet ist, weil irgendwie noch keiner so wirklich weiß, wie es funktioniert. Aber ich stimme dir da total zu, dass wenn es da mal auch eine andere Richtung geht, dass es dann vermutlich schon auch wieder anders ausschauen wird. Aber aktuell gibt es ja gefühlt nur positive Infos von Kryptomärkten. Von daher, warum sollten wir dann was anderes auch davon denken?
Ja, absolut. Also ich bin mal wirklich einfach nur gespannt, wo die Geschichte hingeht, die ganze Reise. Ich hatte da, das fand ich ganz spannend, nennt man das Broker auch bei Kryptos? Ich hab gerade gar nicht das richtige Wort dafür. Also ich mache das über diese Online-Wallet, was weiß ich was. Bei einem bestimmten Anbieter, ich nenne jetzt einfach mal keine Marke. Aber der hat nämlich auch ganz spannend, da kannst du halt entweder so in diese einzelnen Kryptos investieren oder der hat nämlich auch so einen Index und dann sind da so die 25 größten Kryptowährungen drin und dann habe ich gedacht so, ah, das ist doch sowas wie ein ETF, kaufe ich das einfach. Das war dann irgendwie für mich am leichtesten, ne? Weil du dann passiv den Kryptomarkt halt einfach abdeckst. Das fand ich auch sehr praktisch, dass es sowas mittlerweile gibt.
Super spannend. Ist es dann auch von den Kosten her ähnlich wie mit ETFs, dass es auch kostengünstig ist?
Also es ist eher vergleichbar mit einem aktiven Fonds. Mhm. Also da wird auch monatlich tatsächlich Rebalancing durchgeführt und ne, das ist dann halt so, hat einen bitteren Beigeschmack, einfach so diese aktive Führung, ne, aber dann habe ich noch gedacht so, naja, lieber so rum, als wenn ich mich jetzt auf 2 oder 3 Kryptos festschieße, von denen ich im Endeffekt nicht so zu 100% verstehe, was da abgeht, ne, dann habe ich gedacht so, naja, nee, dann habe ich doch lieber jemanden, der das aktiv managt, ne, aber passiv gibt's da leider meines Wissens nach noch nichts. Ja. Aber das wäre mal spannend, das mal zu beobachten, ob da irgendwann mal was kommt.
Ja.
Okay, aber wir wollen jetzt unsere Anfängerinnen gar nicht mit Kryptos hier irgendwie zuballern. Springen wir einfach mal zur nächsten Frage beziehungsweise zum nächsten Thema. Und zwar sage ich ja immer und immer wieder, und wenn ihr mir jetzt schon länger zuhört, dann kennt ihr das auch schon von mir, dass ich immer wieder sage, es gibt nicht das perfekte Finanzmanagement oder das perfekte System, was man einfach so Schema F-mäßig bei sich selber anwenden könnte. Und so wie ich das bei dir in den Stories und in den Beiträgen gesehen habe, Antonia, siehst du das sehr, sehr ähnlich. Magst du einfach mal erzählen, wie du dein Kontenmodell führst? Also was ist dein perfektes System?
Gerne. Also ich bin eine sehr strukturierte Person. Von daher ist es bei mir alles sehr aufgeteilt, wo vielleicht jemand anderes sich viel zu beengt fühlen würde, wie in so einem Korsett. Aber für mich macht das total Sinn. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ein Mehrkontenmodell, wo jeder Euro eine Aufgabe hat. Also es gibt einen Euro, der reinkommt, der hat die Aufgabe, in das Rücklagenbudget Töpfchen zu wandern. Der nächste Euro hat die Aufgabe, in das Spenden-Töpfchen zu wandern, wo ich dann zum Beispiel, wenn eine Katastrophe kommt und ich mir denke, boah, ich möchte jetzt unbedingt was spenden, dann habe ich da ein Töpfchen, wo ich rausgeben kann, wo ich dann quasi nicht von den aktuellen Einnahmen und Ausgaben überlegen muss, okay, bleibt jetzt was übrig, was ich spenden kann? Nein, ich habe da schon davor was zurückgelegt und kann dann daraus einfach mein Geld geben. Und so habe ich die verschiedenen Töpfchen, zum Beispiel auch noch den Urlaub. Ich nenne das gerne so die positive Vorsorge, also einfach was Schönes, dass ich da sage, okay, du lieber Euro, du bist dafür gedacht, dass ich in den Urlaub fahren kann. Aber auch so ein Stück weit negative Vorsorge, einfach Kosten, die ich jährlich habe, beispielsweise eine Versicherung oder mein Jahresticket für die Öffis. Und da ist quasi alles gut strukturiert aufgeteilt. Es war für mich so, wie ich da rangegangen bin, so ein bisschen Learning by Doing, ausprobieren, wie viel kann ich denn von meinem Geld, was ich monatlich zur Verfügung habe, in welches Töpfchen geben. Bin da auch immer mal dabei, das vielleicht anzupassen, weil es ist einfach, Finanzen sollen ja auch irgendwie flexibel sein. Und das kann natürlich dann für jemand anderen total viel Aufwand sein und sagen, boah, das wäre mir viel zu viel, dass ich da ab und an mal gucke, ob das noch passt mit der Aufteilung. Und für den macht es vielleicht Sinn, dass man dann irgendwie nur ein Dreikontenmodell hat. Von daher stimme ich dir da total zu, dass nicht für jeden dasselbe System Sinn macht. Was ich trotzdem denke, es macht Sinn, monatlich für Sachen vorzusorgen, damit einfach in dem Monat, wo die Sache da ist. Das kann ein Urlaub sein, es kann aber auch Weihnachten sein. Weihnachten ist jedes Jahr am selben Tag und meistens kaufen wir Geschenke dafür, die unser monatliches Budget oder die einfach sonst in unseren monatlichen Einnahmen gar nicht reinpassen. Und da macht es einfach so viel Sinn, bereits monatlich was zurückzulegen, damit dann eben nicht in einem Monat irgendwie ein Loch in den Geldbeutel reißt, weil das trägt natürlich nicht zu entspannten Finanzen bei. Das ist ja so ein bisschen so mein Credo, bauchschmerzfreie Finanzen. Und wenn dann in einem Monat wirklich das Konto gähnend leer ist, dann ist es mit der Entspannung und den Bauchschmerzen vielleicht wieder ganz anders.
Boah, das sehe ich einfach ganz genauso. Ich habe auch in meiner Budgetberechnung, die ich quasi immer an meine Mentees rausgebe, da ist auch einmal so, da habe ich sogar dick markiert Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke, weil das wird einfach immer vergessen. Also das ist so an Versicherungen oder an Urlaub und sowas denkt man immer, aber Geschenke, das wird irgendwie einfach rausgestrichen, obwohl das ist ja eigentlich fast schon eine Fixkostenposition, ne? Also wenn das ganz normal ist, Weihnachten zusammen zu feiern mit der Familie, dann schenkt man halt auch Geschenke. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann macht man es ja eigentlich immer. Ne? Und das muss dann halt auch irgendwo als Fixkoste betrachtet werden. Und dann da monatlich einfach schon so die Rücklagen für bilden zu können, das nimmt ja auch einfach so voll viel Stress raus. Ne? Und dann weißt du halt, du hast auch genug Geld dafür, dann kannst du entspannt shoppen gehen oder online shoppen oder wie auch immer, die entspannt einfach Geschenke aussuchen. So nach dem Motto, worauf man wirklich Bock hat und nicht nur so auf den Kontostand zu achten. Ne, das ist ja auch immer so ein Ding.
Ja, definitiv.
Das, wenn man dann Geld ausgibt, dann sollte man das halt auch schon irgendwie mit Freude machen können. Ne, und nicht jetzt irgendwie so mit Geld und Zeitdruck irgendwie so. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Dass man halt die Ausgabe natürlich irgendwie auch positiv auffüllt. Also dann macht der Geben noch viel mehr Spaß, wenn man halt dieses Geschenk mit einer guten Intuition gekauft hat, dann ist ja der Prozess des Schenkens nochmal viel positiver aufgeladen, wie wenn es aus so einem Mangel herauskam, so oh Gott, ich muss jetzt ein Geschenk finden, was gut ist, aber nicht so teuer ist. Und das ist alles, was 0,0 zu bauchschmerzfreien Finanzen beiträgt. Deswegen, jeder darf das sein System finden, aber einfach, ich finde es schön, wenn es irgendwie strukturiert und organisiert ist und man sich nicht überfordert damit fühlt, weil man eigentlich überhaupt nicht weiß, wie viel kommt rein, wie viel kommt raus.
Ja, das ist so gut. Mir geht gerade spontan eine alte Kundin von mir, also alt im Sinne von, ich habe vor einem Jahr mit ihr zusammengearbeitet, geht mir da durch den Kopf, weil sie für mich immer so das perfekte Beispiel ist, dass es nicht so ein Finanzsystem gibt. Und zwar ist das die Jay. Und wenn Jay gerade zuhört, hallo Jay. Und die macht das nämlich ganz, ganz spannend. Die hat quasi auch sowas wie ein Mehrkontenmodell, bloß nicht mit Konten, sondern mit Briefumschlägen, weil sie einfach viel lieber mit Bargeld arbeitet und gesagt hat, sie mag das einfach nicht, das alles digital zu haben. Und sie hat dann einfach wirklich 10.000 verschiedene Briefumschläge, wo sie dann monatlich das Geld reinsteckt. Also das Gehalt kommt ganz normal auf dem Girokonto an und dann hebt sie Summe X ab und dann wird das aufgeteilt. So richtig der 5er da rein, der 50er da rein. Und dann hat sie irgendwie gefühlt 20 Briefumschläge. Und für jedes finanzielle Ziel, was sie hat, ist auch ein eigener Briefumschlag dann gedacht. Und das ist so cool irgendwie. Also es wäre absolut gar nicht meins. Ne? Ich brauche alles digital. Ich mag Bargeld überhaupt nicht. Ich habe zwar immer Bargeld im Portemonnaie, aber ich nutze es einfach nicht. Aber das ist dann halt auch so, da muss jeder für sich selber gucken, was auch zu einem passt. Ne, der eine kommt mit 3 Konten gut klar, der andere mit 30 Konten und die nächste Person braucht Briefumschläge. Ne, das ist einfach, da gibt's nicht dieses Schema F, was man einfach mal so anwenden könnte.
Definitiv.
Voll spannend. Ich habe noch ein Thema für heute, was ich gerne noch ansprechen würde, und zwar Thema Notgroschen. Ich glaube, wir müssen nicht nochmal erklären, was der Notgroschen ist oder wofür der gut ist. Aber ein Thema, was ich sehr spannend finde und wo ich gerne einmal deine Meinung zu hätte. Und zwar, würdest du den Notgroschen an der Börse investieren? Ja oder nein?
Nein, den würde ich nicht investieren, weil wir haben es ja gerade schon gehabt. Mein Ziel ist es ja, bauchschmerzfreie Finanzen zu haben und auch an meine Mentees zu geben. Und wenn ich meinen Notgroschen investiere, dann ist der vorprogrammiert, dass ich ziemlich Bauchschmerzen bekomme, wenn plötzlich mein Auto, was ich benötige, um in die Arbeit zu kommen, kaputt ist und in die Werkstatt muss. Und plötzlich die Reparatur über 1.000 Euro kostet und ich mir denke, okay, jetzt muss ich erst mal gucken, wann kommt mein Lohn? Dann gibt's diesen Monat wohl nur Rührei oder Spaghetti. Also das ist für mich kein Entspanntheit oder bauchschmerzfreie Finanzen. Wie hoch der Notgroschen sein muss und ob ich den schon zum Anfang gefüllt haben muss, darüber können wir reden. Weil ich zum Beispiel auch mit dem Investieren gestartet habe, bevor ich meinen Notgroschen komplett aufgefüllt hatte. Aber das lag auch daran, dass ich Studentin war und mein Besitz im gefühlt ein altes Handy war. Also ich konnte gar nicht so viel quasi an unvorhersehbaren Ausgaben haben, weil ich auch einfach nichts besessen habe. Heißt, das ist immer so ein Thema, wie viel Verantwortung hast du, wie viel Dinge besitzt du, die potenziell kaputt gehen könnten? Hast du eine Familie? Das ist so ein Thema, die darin einfließen, ob der Notgroschen am Anfang schon gefüllt sein muss. Aber ich bin davon überzeugt, dass man diesen Notgroschen haben sollte und ihn auch nicht investieren sollte.
Das finde ich voll spannend, weil das sage ich auch immer an Leute, die gerade erst anfangen mit ihren Finanzen. Jedoch, wenn man, und da fangen dann nämlich immer die Diskussionen an, ich würde behaupten, wenn man irgendwann mal eine Summe X im Depot hat, die auch schon groß sein darf, ne, sprechen wir mal wirklich über größere Zahlen, sprechen wir mal über 200.000, 300.000, 400.000 Euro im Depot. Da ist dann die Frage, wenn du das Ganze auch jetzt schon ein paar Jährchen gemacht hast, 20, 30, 40 Jahre lang, selbst wenn da ein Crash kommt, ist ja immer noch genug Geld im Depot vorhanden. Ne, deswegen bin ich immer so der Meinung, dass man am Anfang auf jeden Fall zu 100% liquide Geld braucht in den ersten Jahren, wenn man halt noch nicht so weit ist im Vermögensaufbau. Aber dass, wenn man für sich irgendwann mal so eine Schwelle erreicht hat, wo man sagt, hey, jetzt investiere ich vielleicht schon seit 10, 15 Jahren und selbst wenn jetzt ein Crash kommt, ich werde nicht mehr ins Negative irgendwie fallen können von der Rendite her, oder beziehungsweise, dass die Summe halt so runtergeht, dass man da irgendwann mal keine Angst mehr haben muss, je nach Risikoprofil. Das kommt ja auch immer noch so ein bisschen dazu, so wie risikofreudig ist man eigentlich selber. Jetzt bin ich zum Beispiel so total Banane und gehe immer voll ins Risiko rein und finde das total genial und mir macht Spaß. Und ich habe auch jetzt schon tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, einen Teil vom Notgroschen jetzt vor kurzem an der Börse investiert und habe das halt umgeschwenkt, weil ich gesagt habe, okay, selbst wenn mein Depot jetzt zum Beispiel von jetzt auf gleich um 60% einkrachen sollte, ich habe trotzdem immer noch genug Geld für alles, ne? So überhaupt gar kein Thema. Das ist immer so meine Ansicht quasi, ne? Und so unser Ziel ist es ja auch irgendwie so ein bisschen finanziell unabhängig oder finanziell frei zu sein, ne? Und ich glaube, irgendwann mal, wenn du so eine Summe X einfach im Depot hast, die halt einfach so riesig ist, brauchst du auch nicht mehr unbedingt so diesen Notgroschen so ganz dringend, würde ich sagen, ne? Also ob du da jetzt im Depot 1.000 Euro mehr oder weniger hast im Endeffekt, das macht dann auch nicht mehr den Braten fett. Ne? Aber so für den Anfang ist auf jeden Fall, um diese, wie du immer so schön sagst, bauchschmerzfreien Finanzen zu haben, ist gerade am Anfang, kommt man nicht um einen Notgroschen drumherum. Das funktioniert einfach nicht. Also meiner Meinung nach.
Das ist eine spannende Herangehensweise von dir, die ich jetzt so tatsächlich noch nie betrachtet habe, was vielleicht daran liegt, dass ich schwerpunktmäßig mit Mädels zusammenarbeite, die halt gerade starten. Aber ich gebe dir eigentlich vollkommen recht, wenn mein Ziel ist natürlich diese finanzielle Unabhängigkeit, dass ich auch von diesem Geld, was in dem Depot ist, ein Stück weit meine Lebensausgaben decken kann. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann stimme ich dir vollkommen zu, dann ist ja eigentlich das Depot im Endeffekt dafür gedacht, auch verwendet zu werden. Und dann ist natürlich dieser Notgroschen nicht mehr so relevant wie am Anfang vielleicht. Aber es ist einfach so eine individuelle Sache, weil es kommt aufs Risikoprofil an, es kommt auf die private Situation an. Risikotragfähigkeit, wie viel kann ich tragen, wie viel will ich tragen? Also das ist immer ein ganz, ganz spannendes Thema, wenn es darum geht, wie man das am besten umsetzt. Stimme ich dir zu, dass es da wirklich verschiedenste Sichtweisen auch gibt?
Das ist auch voll spannend, auch so allein was die Berufswahl, sag ich mal, für einen Unterschied macht, wie hoch der Notgroschen sein sollte. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Angestellten zusammenarbeite, die in einem Beamtenverhältnis sind, ne, wo der Job halt einfach, da müssten die ja schon hardcore Scheiße bauen auf gut Deutsch, um da aus dem Job rauszufliegen, ne? Oder irgendwie Gott weiß wie. Da reicht ja dann, sage ich mal, auch so im Schnitt so zum Beispiel 3 netto Monatsgehälter oder sowas, das einfach auf der Seite zu haben. Jetzt bei Selbstständigen ist das ja nochmal was völlig anderes, ne? Wenn die für ein halbes Jahr ausfallen, dann haben die ein halbes Jahr lang im schlimmsten Fall keine Kohle. Ne? Und da muss man halt bei denen dann halt auch eher schauen, dass da mehr Geld auf der Seite liegt, und da wäre ich tatsächlich dann schon eher dabei, dass ich sage, lass es auf dem Tagesgeldkonto liegen oder auf dem Girokonto, wo auch immer. Man braucht es einfach liquide. Aber wenn du jetzt ganze Zeit zum Beispiel weiter Gehalt bekommen würdest, was einfach safe ist, zum Beispiel in so einem Beamtenverhältnis, ob man da so die riesigen Summen jetzt einfach auf dem Girokonto versauern lassen muss, ist auch so eine Sache.
Ja.
Passt du deinen Notgroschen jährlich an oder wie ist das? Oder hast du mal eine Summe festgelegt und hast gesagt, damit fühle ich mich wohl? Oder wie machst du das? Jetzt so Stichpunkt Inflation.
Tatsächlich habe ich ja eine Summe quasi festgelegt, die ich erreicht habe. Und seitdem fließt nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil monatlich noch drauf. Eben, wie du sagst, Stichwort Inflation, dass eben weiter wächst. Aber mit der fühle ich mich total gut, und da habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht vor, die demnächst anzupassen. Ich mache einmal beziehungsweise zweimal im Jahr mache ich wirklich so eine Vermögensaufstellung und schaue dann eben, okay, wie ist meine Vermögensverteilung, risikoreiche Produkte, risikoarme Produkte, ist es so, wie ich es anfangs definiert habe, wie ich quasi die Verteilung, die Gewichtung gerne hätte, und dann kann es dann eben auch schon mal sein, dass ich dann vielleicht für die nächsten Monate dann ja neue Konsequenzen ableite und sag, okay, ich wollte eigentlich diese Verteilung, die Ist-Verteilung ist jetzt ein Stück weit anders, und dann, dass ich da nochmal adjustiere.
Ach krass, das machst du wirklich zweimal im Jahr?
Ja, weil es mir tatsächlich Spaß macht, es motiviert ungemein. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, wenn man mal in diesen monatlichen Sparen drin ist und investieren, dann läuft das immer, und wenn man jetzt nicht so häufig ins Depot guckt, was ich jedem empfehlen kann. Aber dann verliert man da manchmal so ein bisschen vielleicht den Blick darauf. Und wenn man dann wirklich 1 bis 2 Mal im Jahr sich da hinsetzt, das eben ausfüllt, das dauert auch nicht so lang, einfach die Werte einträgt und dann vielleicht sogar schaut, okay, wie hat sich's zum letzten Mal vergrößert? Das ist so motivierend. Also das ist richtig, das ist keine Arbeit für mich, sondern das ist einfach so ein richtiges Party-Event. Weil ich mir denke so, boah, cool, wieder entgewachsen, mega, also ich finde das eigentlich toll, mir macht das Spaß.
Wahnsinn, mega cool. Also ich bin da tatsächlich ein bisschen anders gepolt. Also so um meine eigenen Finanzen kümmere ich mich nicht so gerne. Da habe ich alles automatisiert, was geht. Und so nachjustieren oder sowas mache ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe meine Sparpläne, die sind an und die bleiben auch so, komme was wolle. Also selbst wenn jetzt der eine Sparplan, also ich habe jetzt so klassisch, sage ich mal, MSCI World und Emerging Markets 70-30 aufgeteilt. Und selbst wenn sich das zu 80-20 oder 90-10 oder sowas verschiebt, bleibt es einfach genauso in meinem Depot. Also da bin ich tatsächlich sehr pragmatisch einfach nur und sage, okay, die Sparsumme wird aufgeteilt und nicht mein Depotvolumen quasi. Und damit kann ich aber auch sehr gut schlafen. Ich rede zwar sehr gerne über Finanzen und so, was man wahrscheinlich gemerkt hat mit dem Podcast, aber so selber da dauernd reingucken, muss nicht unbedingt sein.
Das ist ja auch spannend.
Ich gucke gerne so einmal die Woche ins Depot und freue mich einfach nur und denke so, ha, geil, dass ich angefangen habe damals. Das ist so meine Herangehensweise.
Auch gut, Motivation.
Ja. Antonia, als allerletzte Frage. Wenn du jetzt nochmal komplett neu anfangen müsstest, wie würdest du vorangehen? Einfach nur so eine ganz kurze, knappe Beschreibung für die Mädels, die vielleicht noch nicht angefangen haben, aber jetzt gerne starten würden.
Ja, also ich habe ja damals quasi das Pferd von hinten aufgezäumt und erstmal in Aktien investiert, ohne Plan. Und dann irgendwie bin ich erst wieder nach vorne gesprungen und habe festgestellt, okay, vielleicht könnte ich auch erstmal schauen, dass ich liquide bleibe, dass ich meine Sparquote erhöhe. Und da deswegen würde ich da tatsächlich das einfach nochmal komplett andersrum machen und mir auch tatsächlich jemand an die Seite nehmen, der mich über Anfängerfehler aufklärt, der mir eine Abkürzung bietet, weil ich einfach quasi die Strategie, die diese Person macht, einfach kopieren kann und weiß, das ist eine gute Strategie, die funktioniert. Und das sind die und die Fehler, auf die ich verzichten darf und mir auch einfach so Zeit spar. Ne? Zeit ist Geld, Zeit ist die wertvollste Ressource. Ja. Und die Abkürzung nehmen und die Anfängerfehler verpasst. Aber ganz konkret würde ich wirklich, so wie ich es tatsächlich auch meinen Mentees beibringe, das ist ja nicht quasi aus den Haaren gezogen, sondern weil ich das wirklich sinnvoll finde, erstmal an den Basics ansetzen und schauen, wie kann ich denn meine Einnahmen und Ausgaben strukturieren, damit ich auch dauerhaft liquide bin, also Geld immer zur Verfügung habe und vielleicht dann auch meine Sparquote erhöhen. Und also für mich macht es Sinn, dass ich quasi so viel wie möglich investiere, weil ich einfach so das Ziel habe, diese finanzielle Unabhängigkeit. Aber wenn jemand sagt, okay, ich möchte eigentlich fürs Alter vorsorgen, dass man auch einfach mal durchrechnet, wie viel brauche ich denn? Wie viel muss ich denn jetzt zurücklegen, damit ich dann im Alter den Betrag habe, der mich, der für mich vorsorgt? Also da wirklich mit Struktur rangehen und einfach diese Zielsumme definieren, damit man weiß, wenn ich den Betrag anlege, dann ist alles gut, dann habe ich vorgesorgt. Es ist genug. Also quasi so Stichwort, dass man sich nicht stresst, oh Gott, ich muss mehr machen, weil man einfach weiß, dieser Betrag ist auch genug, um dieses Ziel zu erreichen. Mehr geht immer, aber das ist halt quasi der richtige Betrag. Und dann tatsächlich informieren und da wirklich versuchen, das Schritt für Schritt zu machen. Und da kann ich wirklich einfach nur sagen, es ist einfach wirklich hilfreich, wenn man sich da auch einfach einen Schritt-für-Schritt-Plan an die Hand nimmt, weil es einfach so viele Informationen gibt. Und manchmal bekommt man Informationen zum falschen Zeitpunkt. Und ja, dann geht man in eine ganz andere Richtung, wie wenn man diese Informationen wann anders bekommen hätte.
Ja, boah, da gebe ich dir voll recht. Also das unterschreibe ich einfach mal direkt so mit. Würde ich ganz genau auch nochmal so machen. Also ich glaube, damals, ich habe auch tatsächlich, als ich angefangen habe mit dem Thema, ich habe nach jemandem gesucht, der mir das alles beibringt, gab es damals nur leider noch nicht so richtig. Also, liebe Mädels, sucht euch jemanden, der euch an die Hand nimmt. Sei es Antonia, sei es ich, sei es noch irgendwer anders. Es gibt ja mittlerweile super tolle Angebote, sowohl von Frauen als auch Männern, als auch allem anderen. Wir wollen hier niemanden ausschließen. genau. Sucht euch die Hilfe, die ihr braucht, auch die ganzen Finanzaccounts und sowas. Da kann man sich schon mal so super Inspo holen und einfach dann loslegen und das Ganze umsetzen, weil das Thema ist halb so wild. Das ist alles nur halb so schwierig, wie man sich das immer vorstellt. Und wenn man das einmal geregelt durchgearbeitet hat, dann passt das in der Regel auch.
Definitiv. Und wenn man sich ein bisschen... das eine wollte ich noch sagen, wenn man sich davor scheut, Geld in die Hand zu nehmen und sagt, okay, puh, jetzt muss ich da erstmal Geld investieren und das kann ich mir gar nicht leisten. Rechnet einfach mal mit Zinseszinsrechnern, gibt es super viele im Internet. Und rechnet einfach mal aus, wie viel, wenn ihr jetzt mit dem Investieren startet, vielleicht mit 100 Euro, einfach 100 Euro eintragen, über 30 Jahre, wie die Gesamtsumme ist. Und dann mit einem Jahr weniger, weil ihr ein Jahr lang quasi euch informiert, selber euch die Infos zusammensucht und dementsprechend natürlich einfach später starten könnt, weil unsere Zeit ist ja begrenzt und man kann sich ja nicht 24/7 mit dem Thema beschäftigen. Und dann einfach mal schauen, wie krass es ist aufgrund des Zinseszinseffekts, was man in einem Jahr quasi weniger dann bekommt, wenn man ein Jahr später anfängt. Und dann ist meistens so diese Entscheidung, okay, wenn ich mir jetzt jemanden an die Hand nehme, das ist ein wirklich einfach nur logisch, weil man spart sich die Zeit und am Ende hat man auch noch viel mehr.
Ja, absolut. Magst du ganz kurz noch einwerfen, wie viel Prozent die eintragen sollen, die Mädels, für die Zinsen? Falls die das gerade nicht im Kopf haben.
Ach so, genau. Man sagt ja so, dass die Weltwirtschaft im Schnitt 7 bis 8% macht. Damit rechne ich auch gerne. Aber darf man natürlich im Hinterkopf behalten, dass das Ganze ohne Steuer und ohne Inflation ist. Aber es geht ja da, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen um dieses Thema, einfach mal ein Bild dafür zu bekommen, sich das zu visualisieren. Weil, also ich zum Beispiel... Ja. Kann nicht so gut visuell denken. Ich muss diese zwei Zahlen sehen, um dass es auch in meinem Gehirn ankommt. Dass es auch wirklich dann schwarz auf weiß ankommt.
Voll gut, ich mache das ganz genauso. Ich bin tatsächlich mit diesen Zinsrechner, ich rechne meistens mit 6%, quasi so ein bisschen konservativer, weil ich mir im Endeffekt immer denke, wenn die Börse nachher doch besser läuft, dann habe ich im schlimmsten Fall zu viel Geld im Depot. Oh nein, scheiße.
Ja, das stimmt.
Mit mehr Geld kann ich, glaube ich, besser arbeiten als mit zu wenig.
Ja.
Sehr schön. Hast du gerade noch irgendwas, was du sagen möchtest, was du noch loswerden möchtest, oder wollen wir uns verabschieden?
Nee, ich bin einfach super dankbar, dass ich hier mit dir gemeinsam sprechen durfte und dass du dieselbe Mission hast wie ich, nämlich dass einfach dieses Thema Vermögensaufbau an der Börse einfach zugänglich wird für jeden und vor allem auch für Frauen. Und deswegen finde ich es einfach toll und ich hoffe, alle, die zugehört haben, fühlen sich jetzt motiviert, in die Umsetzung zu gehen, weil das ist einfach das Wichtigste, zu starten. Und deswegen liebe ich es immer, Motivation zu verteilen.
Oh, das ist so schön. Das hast du mega, mega schön gesagt. Und es war so toll, nochmal mit dir gequatscht zu haben. Wir haben ja auch vorher noch ein bisschen gequatscht, eine Stunde ungefähr. Es war einfach schön, nochmal von dir zu hören und auch, dass du im Podcast warst. Ich wette mit dir, in einem Jahr oder sowas lade ich dich nochmal mit ein und dann können wir nochmal updaten, wie es bei uns gelaufen ist, wie sich alles entwickelt hat. Und liebe ZuhörerInnen, falls ihr die Antonia jetzt stalken wollt, ich verlinke euch den Insta-Account easypeasy_moneyincreasy auch unten in den Shownotes. Da könnt ihr dann direkt rüberhüpfen und bei Antonia rumstalken. Und ich werde es natürlich auch, falls ihr die Folge recht schnell hört, werde ich Antonia auch in der Story verlinken. Da könnt ihr super gerne vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.